Deinen Sohn in die Hände der Menschen gegeben, die ihn getötet haben. Wir bitten dich, vergib uns alles Widerstreben gegen deine unbegreifliche Liebe und lass uns teilhaben an dem ewigen Heil, das du der Welt geschenkt hast. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus den Briefen des Neuen Testaments. Für den heutigen zweiten Sonntag in der Passionszeit Reminiscere. Es ist auch zugleich der Predigttext. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Du aber, o Herr, erbarme dich unser, Dank sei dir, o Jesu.
Heilige Evangelium aufgezeichnet beim Evangelisten St. Markus im 12. Kapitel. Jesus fing an, zu den Hohenpriestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtnern, die ihm außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Gelobt seist du, Herr Jesu. Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Wir tun das mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater,
den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben. Amen.
Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen, möchten immer gerne nach vorne kommen. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Dieses Licht, Jesus Christus, begleite euch nun auch in den Kindergottesdienst. Geht mit dem Segen des Vereinten Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und das Wort zur Predigt haben wir eben in der Epistellesung gehört, daraus einen Vers zur Erinnerung. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen, dass wir froh werden. Amen. Frieden. Wer wünscht sich den denn nicht? Gerade jetzt wieder ein neuer Krieg. Was Krieg ist, das können wir gut benennen. Was ist denn Frieden? Überlege einmal. Ein Ehepaar, sie streiten sich wohl nicht. Es fällt auch kein böses Wort. Aber so richtig offene Worte untereinander gibt es auch nicht. Jeder lebt vor sich hin, lässt den anderen in Ruhe. Also in der Politik nennt man das friedliche Koexistenz. Keiner wagt dem anderen ganz offen, seine Gedanken oder Gefühle zu sagen. Weil jeder Angst hat. Angst davor, von dem anderen verletzt zu werden, wenn man sich öffnet. Und sei es nur die kalte Schulter, also bleibt jeder lieber in seinem Schneckenhaus. Ist das Friede? Paulus spricht von Frieden mit Gott. Wie sieht der aus? Etwa so? Warum sollte ich keinen Frieden mit Gott haben? Ich verehre ihn als das höchste Wesen. Ich gehe meiner Wege und beleidige ihn nicht. Also wird er auch mich in Ruhe lassen. Ich belästige ihn nicht mit meinen Sorgen und Wünschen, er ist ja so weit weg. Nein, ich und Gott, wir haben uns zwar nichts zu sagen, aber böse sind wir einander durchaus nicht. Ist das Friede? Gott jedenfalls wünscht sich was ganz anderes. Er will Freundschaft. Mehr noch, er will Liebe, weil er uns ja lieb hat. Er möchte mit uns reden, er möchte in unser Leben hineingezogen werden, in unsere Probleme und in unsere Freude. Deshalb hat er Frieden gemacht von sich aus. Dafür hat er seinen Sohn hingegeben. Für uns. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich denke, diese Worte sind uns eigentlich recht vertraut. Vielleicht so sehr, dass wir schnell abschalten, wenn davon die Rede ist. Bleiben wir heute einmal dran. Paulus jedenfalls ist felsenfest davon überzeugt, dass dieser Friede mit Gott uns und unser Leben, unseren Alltag verändert. Also durch den Frieden mit Gott werden wir tatsächlich anders. Versuchen wir es mal aufzuzählen. Das Erste, was anders wird, der Friede mit Gott, der gibt uns ein ganz neues Selbstbewusstsein. Paulus sagt hier immer wieder, wir rühmen uns. Wir rühmen uns der Hoffnung, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Und ganz zum Schluss, wir rühmen uns Gottes. Immer wieder, wir rühmen uns. Ist das nicht irgendwie unangenehm, sich rühmen? Wir kennen ja das Wort, Eigenlob stinkt. Leute, die sich rühmen, die mit ihrem Wissen angeben, mit ihrem Geld oder was sie alles geleistet haben, sind im Grunde ja unangenehme Zeitgenossen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, ohne Selbstbewusstsein, ohne etwas, worauf man stolz sein kann, kann keiner eine gesunde Seele behalten. Die psychiatrischen Kliniken sind voll von Menschen, die ihr Selbstbewusstsein, die zum Ja für sich selbst, die Achtung vor sich selbst verloren haben. Wir kämpfen um unseren guten Ruf, um unsere Ehre. Wir bemühen uns vor Gott und den Menschen, eine gute Figur zu machen. Anzahl der Follower. Aber sind wir dabei glücklich? Wie oft müssen wir bemerken, dass man uns durchschaut, wie man uns belächelt, wie wir uns im Grunde zum Deppen machen? Da ist es doch viel besser, wenn da einer ist, der mich einfach mag, dem ich wichtig bin, dem ich was bedeute. Und seine Augen sagen mir, es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass ich dich habe. Das macht glücklich. Das gibt mir eine gesunde Seele, ein gesundes Selbstvertrauen. Und hier, bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Gott selbst, der Allmächtige, der mag dich und mich. Dem sind wir wichtig und wertvoll, so unheimlich viel wert, dass er seinen Sohn opfert, um uns für sich zu gewinnen. Tut das nicht unendlich gut? Macht das nicht gesund, wenn du sagen kannst, mein Gott liebt mich? Wenn du hörst, du bist mir wertvoll, ich nehme dich so ernst wie kein anderer. Du hast mit mir den besten Freund, den du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Okay, wir rühmen uns nicht selber. Wir stellen uns nicht ins Schaufenster. Das wäre wohl Krampf. Macht uns nur zum Deppen. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Luft, in der ich leben darf. Friede mit Gott. Da ist nichts mehr zu bereinigen, nichts mehr aufzuarbeiten. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist Großfried ohne Unterlass. Ein neues Selbstbewusstsein. Du bist wer? Du bist von Gott geliebt. Das Zweite, das anders wird, der Friede mit Gott gibt uns freien Zugang zu seiner Gnade. Ob wir uns das vorstellen können oder auch zulassen für uns? Ja, es stimmt, wir sind bei Gott zugelassen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn du zu ihm kommst und mit ihm redest, freut er sich. Es ist allerdings etwas wunderbar Neues. Wenn man mal ins Alte Testament schaut, das ist voller Warnschilder. Vorsicht, nur nicht zu dicht an Gott herankommen. In seiner Heiligkeit kann man sich verbrennen. Es ist ein gewaltiges Wagnis, sich in Gottes Nähe zu wagen. Um den Berg Sinai herum eine Bannmeile. Und der Prophet Jesaja ist zu Tode erschrocken, als er Gott sieht, wehe mir, ich vergehe. Aber nun gilt das Neue. Und wir dürfen staunen und ganz fröhlich sein, denn da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, darum ist der Weg zum gnädigen Gott frei. Ein für alle Mal. Jesus Christus hat ihn frei gemacht. Und hier im Gottesdienst gilt das ganz besonders. Hier kommen wir rein, so wie wir aus dem Alltag kommen. So begegnen wir dem ewigen Gott hier in diesem Raum. Heilig, heilig, heilig singen wir, knien vor ihm nieder und beten ihn an beim heiligen Abendmahl. Gott ist da, frei, ohne Bedingungen, ohne Kontrolle darfst du zu ihm gehen und deinen Gott empfangen, deinen Heiland, im heiligen Geheimnis seines Leibes und Blutes des Sakraments. Komm, erlebe dieses Wunder. Und auch sonst, immer, an jedem Tag deines Lebens, Gott ist für dich zu sprechen. Er hört dir zu, er ist brennend interessiert an deinen Sorgen und Nöten. Und er geht mit dir. Wie Wie ein Kind hast du deine Hand in der vom Vater. Er ist wirklich bei dir. Friede mit Gott. Das Dritte, was anders wird. Der Friede mit Gott gibt uns ein neues Lebensziel. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die durch Gott gegeben wird. Ja klar, wir haben auch unsere Ziele so. Den Beruf, die Kinder zu unterstützen, das Haus, die Wohnung und den Garten schön zu gestalten, unterhalten, Urlaub machen. Und wenn diese Ziele erreicht sind, mehr oder weniger, dann kommt das Alter und auch das Abschiednehmen, das Zurücktreten. Was waren dann alle Mühen und Sorgen, alle Tränen, aller Triumph? Ein Schatten, ein Hauch, ein Nebel. Die letzte Grenze, der Tod schneidet alle Lebensziele von uns ab und setzt ein dickes Fragezeichen hinter sie alle. Aber weil wir Frieden mit Gott haben, weil wir mit ihm leben und an seiner Hand gehen, dürfen wir fest überzeugt sein, Gott lässt uns nicht los. Er hält uns fest, auch über diese bittere Grenze hinaus, weil er mich lieb hat und sich brennend für mich interessiert. Er hat doch seinen Sohn für mich geopfert. Dann wird er mir doch auch an seinem ewigen Leben Anteil geben. Ich bin doch sein Kind, das er liebt. Und nicht irgendein Spielzeug, das er nach 70, 80, 90 Jahren gelangweilt aus der Hand legt und für immer vergisst. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist was. Das kann uns keine Philosophie und keine Kunst und keine Religion geben. Diese Hoffnung. Lasst uns das nicht malig machen. Christen haben das Schönste und Beste immer noch vor sich. So. Paulus kannte wohl schon die Einwände der Leute, das ist doch alles nur Verströßung auf irgendein Jenseits. Deswegen fährt er sofort, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das ist das Vierte, was anders wird. Der Friede mit Gott gibt uns ein festes Herz. Dieses feste Herz ist alles andere als selbstverständlich. Eher schon, dass viele über diese Vorstellung verzweifelt sind. Den Frommen muss es doch irgendwie immer gut gehen. Man kann ja nicht einmal behaupten, dass Christen zwar innere und äußerliche Not leiden müssten, dafür aber alles mit unerschütterlichem Glauben an Gott hinnehmen würden. Durchaus nicht. Oder meinen wir es etwa nicht ernst, wenn wir im Vater unser beten und erlöse uns von dem Bösen? Gerade weil wir das können, beten zu Gott, mit ihm reden, mit dem wir Frieden haben, ihn mit unseren Nöten das Haus einrennen, weil wir das können, haben wir mitten im Leid sozusagen ein Dach, ein Zuhause, in dem wir geborgen sind. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Weil wir Frieden mit Gott haben. Deshalb kann Paulus etwas sagen, was uns irgendwie so widersinnig erscheint. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Also das ist kein falsches Heldentum oder Angeberei. Nein, das kann ich nur sagen, weil ich mir ganz felsenfest sicher sein darf, dass Gott mich liebt und auf jeden Fall ins ewige Leben bringen will. Also diese Schlussfolgerung. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Dieser Schluss ist wirklich keine allgemeine Erfahrung, die jeder machen kann, sondern geht nur im festen Vertrauen auf den, der mich liebt, der mich ganz sicher nicht loslassen wird. Gott. Sonst ginge alles nach hinten los. Bedrängnis, Not und Leid
lassen mich aufbegehren. Warum gerade ich? Und dann kommt die Erfahrung, dass es vergeblich zu sein scheint. Hat doch alles keinen Sinn. Und diese Erfahrung, so eine Enttäuschung, die lässt einen dann verzweifeln und abstumpfen, lässt einen untergehen. Ohne Christus. Aber mit ihm wird uns das geschenkt, was Paulus hier sagt. Also, lasst uns dies in unseren Herzen festhalten. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, wenn euch die Resignation erfasst, die Müdigkeit euch fesselt, die einen hindert, vorwärts zu gehen und auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Nämlich die Hoffnung auf Gott, der mit uns Frieden gemacht hat. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Erfahrt diesen Frieden. Er lädt euch ein zu seiner Liebe unter sein Wort, zu seinem Mahl. Schmeckt, wie freundlich euch der Herr ist. Lasst uns unseren Herrn Jesus Christus loben. Er ist unser Leben. Er ist unser Friede. In seiner Hand wollen wir bleiben, getragen von seiner großen Liebe.
Vorab ein Dank an Oliver Schöne, der heute spontan eingesprungen ist, weil wir sonst keinen Organisten hätten. Vielen Dank, dass du das Orgelspiel übernommen hast, so spontan. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir herzlich zur Jahreshauptgemeindeversammlung in unseren Gemeinderaum ein. Die Tagesordnung werde ich jetzt nur von den Überschriften her vorlesen. Top 1 Begrüßung, Top 2 Bericht des Hauptpfarrers, Top 3 Finanzen, Top 4 Wahlen in den Kirchenvorstand, Top 5 Wahl von Synodalen für die Kirchenbezirkssynode, Top 6 Antrag des Kirchenvorstandes auf Schließung des Kindergartens und Top 7 Informationen zur zweiten Pfarrstelle der St. Mariengemeinde, Top 8 Informationen zur Orgelsanierung und zum Orgeljubiläum dieses Jahr, Top 9 Informationen zur Installation einer neuen Heizung und einer Klimaanlage, Top 10 Verschiedenes. Vom 5. bis 7. Juni findet unsere diesjährige Gemeindefahrt nach Weigersdorf statt. Hierzu liegt eine Liste aus. Wer gerne mitkommen möchte, trage sich dort bitte ein. Am kommenden Mittwoch, den 4. März, haben wir hier einen Passionsgottesdienst mit Beichte und Feier des Heiligen Abendmahls um 18.30 Uhr und am kommenden Sonntag, den 8. März, dem Sonntag Oculi um 9.30 Uhr, Beichtandacht 10 Uhr, Hauptgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls und Kindergottesdienst. Zu den Veranstaltungen der Woche schauen Sie dort bitte in die Terminübersicht, die dem Pfarrbrief ja immer beiliegt, oder informieren Sie sich auf unserer Homepage im Internet. Die Kollekten in Vokavit vom vergangenen Sonntag für Kirche und Gemeinde sind gesammelt worden, 151,41 Euro. Für die Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz 195 Euro und für die Orgelsanierung 1 Euro. Im Passionsgottesdienst vergangenen Mittwoch sind für Kirche und Gemeinde 87 Euro gesammelt worden und für die Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz 20 Euro. Und am vergangenen Samstag, gestern, unserer TC-Andacht, für die Ukraine-Hilfe 144 Euro. Gott segne Geber und die Verwendung der Gaben. Das Wort Gottes, das uns durch die neue Woche begleitet, steht geschrieben im Römerbrief im 5. Kapitel, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde, alle Glieder und Gäste, nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns nun miteinander und füreinander beten.
Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade, dass du dich über uns erbarmt und deinen Sohn um unsertwillen in Kreuz und Tod dahingegeben hast. Lass die Botschaft vom Kreuz an uns nicht verloren sein, dass wir im Leben und Sterben dein Eigen bleiben. Erhalte uns und unseren Nachkommen die unverfälschte Verkündigung deines Wortes und den richtigen Gebrauch der heiligen Sakramente. Segne unseren Bischof Hans-Jörg Vogt und alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind. Gib uns Hirten und Lehrer nach deinem Herzen. Breite die Botschaft von Jesus Christus aus unter allen Völkern und bewege die Christenheit zu Taten helfender Liebe. Nimm dich überall deiner Kirche an, besonders dort, wo sie Verfolgung leiden muss. Schaffe ihr Schutz und Hilfe. Lass alle Welt deinen heiligen Namen erkennen und preisen. Beschirme unser Volk, unser Land, diese Stadt. Schenke Weisheit und Kraft denen, die uns regieren. Lass die Mächtigen auf Erden den Frieden unter den Völkern suchen und bewahren. Wehre den Kriegen in aller Welt, besonders in der Ukraine und nun auch im Nahen Osten. Speise die Hungernden, sei die Zuflucht der Bedrängten und Rechtlosen, tröste die Traurigen und richte die Schwermütigen auf, stärke die Kranken und sei den Sterbenden nahe. Gib, dass wir leben in deiner Furcht, sterben in deiner Gnade, ruhen in deinem Frieden, auferstehen durch deine Kraft und ererben das ewige Leben. Das bitten wir durch Jesus Christus, unserem Herrn, dem mit dir und dem Heiligen Geist sei Lob und Preis, Ehre und Herrlichkeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches Tod, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir.
Lobe und Preise, hier zeitlich und dort hier.
Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, kommt und empfangt Leib und Blut des Herrn. Nehmet hin und esset, dies ist der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi für euch, dahingegeben in den Tod.
Betet und trinkt, das ist das wahre Blut Jesu Christi, vergossen zur Vergebung aller unserer Sünde.
Und esset, dies ist der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi für euch, dahingegeben in den Tod.
Nehmt hin und trinkt, das ist das wahre Blut Jesu Christi, vergossen zur Vergebung all unserer Sünden.
Jesus Herr, für euch, dahingegeben.
wahre Leib und das wahre Blut Jesu Christi stärken und bewahren euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit euch.
Leib und das wahre Blut Jesu Christi gestalten und bewahren zu welchem Glauben bis zum ewigen Leben. Friede sei mit euch. Halt euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit euch. Thank you.
hat geliebet die Gemeinde
und hat sich selbst für sie gegeben.
Lasset uns bieten. Gütiger Gott, durch das Opfer deines Sohnes am Kreuz hast du uns mit dir versöhnt. Hilf uns in der Kraft dieser Speise, den alten Menschen uns zu überwinden und ein neues Leben zu führen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen.